Liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Geschwister, wir wollen uns heute mit einem Thema beschäftigen, das manchem Bibelstundenbesucher vielleicht schon bekannt ist und auch schon mal gehört hat. Das heißt, wir wollen uns einen Text anschauen aus dem Johannesevangelium. Und da geht es ums Essen. Ihr müsst doch nicht aufschlagen, ich sage euch dann, wann es soweit ist. Und zwar dachte ich, man könnte eine Überschrift nehmen, dass man sagt, ja, Essen ist ja wichtig für unser Leben. Aber wir wissen ja auch, dass über unser Leben hinaus noch ein ewiges Leben gibt. Und nun ist die Frage, was braucht es denn da für eine Nahrung? Was muss ich denn da essen? Welche Ernährung ist die richtige, um im ewigen Leben anzukommen? Das Thema Ernährung ist ja nun gerade jetzt in der Fastenzeit ein bisschen kontraproduktiv. Wir leben ja in der Passionszeit. Wir leben in einer ganz bewussten Vorbereitungszeit auf Ostern hin, auf die Passion, auf die Leiden unseres Herrn hin. Und da ist es eine Tradition, die jetzt wir in der Gemeinde, in unserer Gemeinde nicht so haben, aber die eigentlich sehr verbreitet ist, auch in den Kirchen sehr beschrieben wird, dass man sich in dieser Vorbereitungszeit sehr konzentriert auf gewisse geistliche Dinge. Und dabei oder dazu die manche Essensgewohnheiten einfach zurückfährt oder ganz abstellt und ganz auslässt. Es ist aber keine Trauerzeit, auch wenn man das manchmal so denken könnte. Es ist eigentlich eine Zeit des ganz bewussten Nachdenkens über Gottes Handeln an uns. Und das wird auch sichtbar in den Bezeichnungen der Sonntage. Wer die Herrnhuter Losungen verwendet oder in manchem Abreißkalender ist das auch zu finden, da werdet ihr merken, die Sonntage jetzt in dieser Passionszeit haben einen Namen. Einen richtigen Namen, die manchmal schwierig auszusprechen sind, aber die uns Gottes Handeln deutlich machen und zeigen und uns anregen wollen, über diesen großen Gott nachzudenken. Da ist zum Beispiel der Sonntag Invocavit. Das ist ein Wort aus dem Psalm 91. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Und das erinnert uns daran, Gott ist da, an seine Gegenwart will uns dieser Sonntag dieses Thema erinnern. Ein anderer Sonntag, Reminiscere, da geht es um die Barmherzigkeit Gottes. Erbarmen Gottes von Ewigkeit her ist das Thema dieses Sonntages. Oder Oculi, meine Augen sehen stets auf den Herrn, ein Wort aus dem Psalm 25. Da geht es um Befreiung. Gott will mich befreien, er sieht meine Not, er will mich befreien. Alles Themen, die uns die Größe Gottes zeigen. Es war, weil ich mich damit beschäftigt hatte, natürlich für mich ganz einfach, auf die Frage von Klaus zu antworten, was Letare heißt, dieser Sonntag heute. Freuet euch mit Jerusalem, ein Wort aus Jesaja 66. Freuet euch mit Jerusalem. Und dort wird dieser Stadt Frieden verkündet, Frieden angekündigt. Frieden angeboten. Frieden, freut euch wegen des Angebotes des Friedens. Oder Judika, das ist ein Wort aus Psalm 43. Gott schaffe mir Recht. Da geht es um die Geborgenheit, die wir bei Gott, bei diesem heiligen großen Gott haben dürfen. Und dann kommt Palmsonntag und dann kommt Osters Osterfest. Alles Dinge, Tage, die uns darauf einstellen wollen, auf dieses Geschehen zu Ostern. Und gerade dieser Sonntag heute ist so mittendrin, etwa die Mitte. Und da kommt schon diese Freude zum Ausdruck. Freut euch auf Ostern, auch wenn das so eine schlimme Sache ist. Aber da wird das Heil, die guten Gedanken Gottes sichtbar, die er für die Menschen, die er für uns hat. Ostern kommt näher, der Sieg Jesu kommt näher. Eine freudige Erwartung sollte sich unserer bemächtigen. Und wer sich mit den liturgischen Farben auskennt in der Kirche, das ist ja nicht unser Thema, das haben wir ja nun nicht so in unseren Gemeinden. Da wird er merken, dass diese violette Farbe, die zum Beispiel, wie sie gerade hier in dieser Blume noch ist, dass die heute in den Kirchen einen weißen Touch bekommt. Da kommt das Weiße, das Freie, das Unbefleckte schon durch. Und die Farbe schwenkt in Rosa um. Oder durch Weiße, wir haben eine weiße Tischdecke hier. Das wird das also schon ein bisschen andeuten. Manchmal bedauere ich das ein bisschen, dass bei uns das nicht so üblich ist, weil wir auch vieles über unsere Sinne aufnehmen und wahrnehmen. Diese Gedanken, diese Entwicklungen, diese ganz praktischen Dinge. Eine freudige Aufbruchstimmung macht sich in der Gemeinde Christi breit. Es geht auf Ostern zu, es geht auf diesen herrlichen Sieg zu. Da kommt was Neues, was ganz Tolles auf uns zu. In unserem Bibeltext, den wir lesen wollen, der 2000 Jahre zurückliegt, da ist diese freudige Erwartung auch da. Da geht es auch um was Neues, da kommt was. Da steht ein Regierungswechsel an. Da will man ein bestehendes System ändern, verändern. Und das klingt ganz einfach. Das ist also unser erster Unterpunkt. Dieser Regierungswechsel, dieses Neue, das klingt ganz einfach. Das scheint überhaupt kein Problem zu sein. Man hat einen Kandidaten, den man sich ausgeguckt hat. Und da gibt es schon Anhänger, die sich hinter ihm versammeln, ihm hinterherlaufen. Da wir auch gerade im Wahlkampf stecken in Deutschland, merken wir das so ein bisschen, wie das ist, wenn man einen Kandidaten hat und sich mit dem identifizieren kann. Dieser Mann ist bekannt, er hat sich auch schon bewährt und man vertraut ihm also. Er hat gezeigt, dass er diese Geißel der Menschheit, die Krankheit, die viele Leute plagt, besiegen kann. Er hat schon Leute geheilt, hat sie gesund gemacht. Er hat schon gezeigt, dass die Naturgesetze, die uns oft so viel Not bringen, die oft so viel Unglück bewirken, dass er die außer Kraft setzen kann, dass er Herr über die Naturgesetze ist. Er hat nämlich auf dem Wasser gelaufen. Wer konnte das bisher? Und dann steht er auch für einen, in den Augen der Menschen jedenfalls, für einen hohen Lebensstandard. Da hat er doch über 5000 Leute einfach so mir nichts, dir nichts satt gemacht mit Brot und mit Fischen. Das haben die erlebt, die Leute, und das hat sie begeistert. Und das war das Faszinierende. Und haben sie gesagt, diesen Mann brauchen wir. Er hat von sich gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Genau das wollen wir. Wir wollen leben. Wir wollen Leben haben. Also ist er genau der Richtige für uns. Und jetzt steigen wir in diesen Text ein, aus dem Johannesevangelium, aus dem Kapitel 6 lesen wir uns einige Verse. Johannesevangelium, Kapitel 6, mittendrin fangen wir an, im Vers 55 oder vielleicht im Vers 54 schon. Das sagt Jesus, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie der lebendige Vater mich gesandt hat und ich lebe um des Vaters Willen, so auch wer mich isst, der wird auch leben um meinetwillen. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dies? Wenn ihr nun den Sohn des Menschen dahin auffahren seht, wo er zuvor war, was passiert dann? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten, und wer es war, der ihn überliefern würde. Und er sprach, Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn von dem Vater gegeben. Wir sind hier mittendrin in diesem Wahlkampf und es geht also heiß her, wenn wir diesen vorhergehenden Text anschauen. Mittendrin in einem Streitgespräch in der Synagoge in Kapernaum. Da sind also Anhänger und Gegner Jesu zusammen und sie diskutieren lebhaft. Sonst denke ich, hätte da Johannes das nicht so hier extra beschrieben und für wichtig gehalten für uns. Da kommen nämlich schon die ersten Zweifel auf, ob das wirklich der richtige Kandidat ist, ob sie wirklich den richtigen ausgewählt haben. Galiläa, dort wo Kapernaum liegt, war nicht so ganz so eine fromme Gegend. War also mehr Mecklenburg und nicht so Baden-Württemberg. Und die Leute sind kritisch. Und sie kennen ja Jesus und seine Familie. Das ist doch der Sohn von dem Zimmermann. Und seine Brüder kennen wir doch auch. Und seine Schwestern vielleicht auch. Die Familie ist uns doch bekannt. Wir wissen doch, was er gelernt hat. Er hat ja nicht mal studiert. Was soll das? Er hat ihnen zwar eben dieses Brot gegeben. Dieses tolle Wunder haben sie eben erlebt. Aber nun sagt er so komische Sachen. Wo er davon spricht, dass er selber das Brot des Lebens ist. Und nun sagt er sogar noch, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und das ist ein Skandal, sowas zu sagen. In den jüdischen Speiseordnungen, Speisegeboten, war es ganz klar verboten, Blut zu essen oder zu trinken. Es war nicht gestattet, es war ein Frevel. Und nun sagt dieser Mensch da, ihr sollt mein Fleisch essen, ihr sollt mein Blut trinken. Ein Skandal für die Juden. Und wenn wir darüber nachdenken, denke ich, dass es auch für unser Verständnis nicht sehr appetitlich ist, diesen Gedanken so vorzustellen. Und außer dem Essen steht noch ein anderer Gedanke dahinter. Wenn ich von jemandem, einem Tier, Fleisch esse, dann heißt das doch, das Tier ist tot. Oder wenn Jesus sagt, mein Fleisch soll er essen, das heißt doch, dann ist er doch tot. Was wollen wir denn mit einem toten König? Wir wollen ihn doch gerade zum König machen, diesen Messias, mit dem wir gerade einen Regierungswechsel machen wollen. Das passt überhaupt nicht zusammen. Das haut überhaupt nicht hin, einen toten König. Den wollen wir nicht, den brauchen wir nicht. So sagen sie jetzt. Vielleicht sind es in dieser Truppe vielleicht sogar Menschen dabei gewesen, die dann wirklich geschrien haben, auch in Jerusalem, kreuzige ihn. Das ist uns also nicht überliefert. Aber jetzt jedenfalls wollten sie das nicht haben. Und in diesem Streitgespräch geht es natürlich um Essen und Trinken, weil das gerade das Thema ist. Es ist für uns alle, denke ich, klar, dass er hier ein Bild gebraucht. Dass er hier ein Bild verwendet, wo er was deutlich machen will, wo er was ausdrücken will. Für uns ist klar, Essen und Trinken ist eine Grundvoraussetzung für unser Leben. Daran wird wahrscheinlich keiner Zweifel haben. Das wird niemand in Abrede stellen. Und beim Essen, also bei der Nahrungsaufnahme, geht doch ein ganz wesentlicher Teil der Nahrung, der wichtige Teil der Nahrung, in unseren Körper, in unseren Organismus über. Wird verwandelt, wie? Es sind große Geheimnisse, aber es geht also in uns auf. Das ist das, was wir wissen, was unser Erkenntnisstand so ist. Und da kommen wir jetzt auch zu dem zweiten Punkt schon, wo wir merken, göttliche Aussagen und menschliches Denken, wenn das beides zusammenkommt, dann sind Missverständnisse eigentlich vorprogrammiert. Weil wir mit unserem Denken Göttliches nicht erfassen können. nicht begreifen können. Wir können es erahnen. Wir können es stückweise erkennen. Aber in der ganzen Dimension, in der ganzen Tiefe erfassen wir es nicht. Und so ist es also auch hier in dieser Situation geschehen, dass diese Aussagen unseres Herrn Jesus Missverständnisse hervorrufen und auch Entsetzen bei den Leuten hervorrufen. Die Juden stritten untereinander. Also es gab also Für und Wider. Wenn wir diesen Vers 55 lesen, wenn ihr es noch aufgeschlagen habt. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Dann, auch wenn es so dasteht, kann es nicht, davon bin ich überzeugt, nicht um Essen und Trinken unseres Herrn gehen. Stellt euch das vor, 80 Kilo Lebendgewicht, das reicht nicht weit. Davon werden nicht viele satt. Das kann also nicht gemeint sein. Aber was meint er damit? Was will er damit ausdrücken? Er will uns ein Bild sagen und Bild zeigen für eine persönliche Aneignung. Wir müssen uns etwas aneignen wie Essen und Trinken, sonst wird es uns nichts nützen. Sonst ist es uns nicht hilfreich. Und das bezeichnet er mit Essen und Trinken. Aber was sollen wir uns aneignen? Um was geht es denn? Und da macht er uns deutlich, wenn er von seinem Blut und seinem Fleisch spricht, dann meint er wirklich sein Sterben. Dann meint er wirklich sein Sterben. Das, was in Kürze passieren wird, was die Leute erleben werden, was sie dort an vielen Punkten erstmal nicht verstehen werden. Seinen Sühnetod, den er dort am Kreuz erleidet für uns. Und er sagt hiermit, mit diesen Versen, wer meinen Sühnetod annimmt, aufnimmt, in sich aufnimmt, so wie wenn er etwas isst oder trinkt, der kommt in eine ganz außerordentliche Gemeinschaft mit mir. Wie wenn Nahrung in meinem Körper umgewandelt wird in körpereigene Substanz. Wer dieses im Glauben aufnimmt, bekommt diese innige Verbindung. Wisst ihr, Gelerntes, wenn ich etwas lerne, wenn ich irgendeinen Gedanken habe, irgendeine Idee habe, wenn ich irgendetwas weiß, dann sind das alles Dinge, die kann ich wieder vergessen. Heutzutage sagen wir im Zeitalter des Computers, das kann überschrieben werden, das kann weg sein. Aber wenn ich etwas in meinem Körper integriert habe, also wie gegessen habe, wer sagt mir mal, welche Teile in meinem Körper, wenn das Abendbrot von gestern Abend sind, können wir nicht sagen, wir merken, das ist in uns drin, aufgegangen in uns. Das lässt sich jetzt nicht mehr so einzeln definieren, sondern es betrifft unsere ganze Art, unseren Körper, unser ganzes Sein. Und so meint das unser Herr. Und dieses, das fasst er jetzt zusammen, Fleisch und Blut, in den Begriff, ich bin das Brot des Lebens. Und mit diesem Begriff können wir ja alle was anfangen. Das Brot des Lebens. Aber unser Thema war ja nun, was muss ich essen, welche Nahrung muss ich aufnehmen fürs ewige Leben? Dass wir Brot essen, welche Wirkung es hat, wissen wir, wir sind satt und wir haben Kraft und es geht uns gut, aber am nächsten Morgen haben wir wieder Hunger und essen wieder und müssen wieder etwas aufnehmen. Hier geht es um Ewiges, was Bestand hat. Und da denken wir, oder da möchte ich euch einen Vers vorlesen, der einige Verse vor unseren bisherigen oder gerade gelesenen Versen steht. Das ist der Vers aus dem sechsten Kapitel auch, wo er sagt, wer glaubt, hat ewiges Leben. Das ist der 48. Vers. Aber was sollen sie denn glauben und an was und an wen sollen sie glauben? Und da sagt er, wisst ihr, mein Vater, der lebendige Vater hat mich gesandt. Und darum lebe ich. und darum lebe ich in Ewigkeit, weil mein Vater auch ewig ist. Da kommt meine Sendung her, meine Gewissheit her, meine Zuversicht her. Den Juden war klar, das ist der Messias. Das wussten sie aus Verheißungen, aus Ankündigungen, aus dem Propheten Daniel, dass einer kommt, dieser Menschensohn. Damit haben sie ihn in Verbindung gebracht. Aber sie haben ihn nicht in Verbindung gebracht mit einer ewigen Herrschaft. Sie waren im Wahlkampf, jawohl, wir wollen die Römer stürzen, wir wollen einen neuen König haben. Das war ihr Gedanke, das war ihr Motiv, warum sie hier so mit Jesus unterwegs gewesen sind. Hier stehe ich, sagt Jesus, und so wie ich hier stehe und lebe, so werdet ihr auch leben können durch mich und wegen mir. Das Leben, was ich euch weitergebe, das habe ich vom Vater bekommen und deshalb ist es auch ein ewiges Leben. Aber wie erreichen wir das? Und das sagt er uns, wisst ihr, es geht nur in der Verbindung mit dem Vater. Nur in der Verbindung mit dem Vater geht das. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt er. Da gibt es keinen anderen Weg. Da gibt es keine Möglichkeit, vielleicht den Umweg zu machen. Gut, okay, das wird ein bisschen länger dauern, aber ich komme doch an. Und es gibt auch keine Abkürzung. So, direkt, zack, gerade durch. Alles vorbeilassen, weglassen, was uns so, ja, so beschwerlich ist an diesen vielen Ordnungen und an vielen Worten Jesu, die er so sagt, was uns manchmal gar nicht so gefällt. Der Vater ist der Ursprung und die Quelle. Letare, freut euch. Die Juden haben sich gefreut, aber nur sehr zeitlich begrenzt und haben eben nur diesen Messias erwartet. Und wir dürfen darüber hinaus denken, darüber hinaus sehen. Wir dürfen uns freuen über Sieg und Rettung. Die Juden haben nicht begriffen damals, die zur Zeit Jesu lebten. Sie haben nicht begriffen, dass ihr Problem, was sie eigentlich haben, nicht ein politisches Problem war oder ein wirtschaftliches Problem gewesen ist unter der Römerherrschaft, sondern dass ihr Problem eigentlich die Trennung von Gott war. Obwohl sie einen Tempel hatten, obwohl dort Gottesdienste waren, obwohl sie so fromm waren und so viele Gebote geachtet haben und sich so aufgeregt haben über diese Aussage, Blut zu trinken, waren sie doch getrennt von Gott. Davon spricht unser Herr Jesus. Immer wieder in den vielen Gesprächen, die uns überliefert sind durch die Evangelisten. Er spricht von Versöhnung. Versöhnung durch sein Opfer. Versöhnung durch seinen Sühnetod. Und daraus, sagt er, wisst ihr, daraus erwächst ewiges Leben. Denn das ist mein Fleisch, das ist mein Blut. Und das ist für euch gegeben und daraus wird Heil werden für euch. Weil damit Gott dieses Opfer annimmt. Ein Begriff des Opferns, den sie eigentlich kannten aus ihrer Praxis her. Aber natürlich immer nur in Verbindung gebracht haben mit Tieren, mit Tieropfern oder mit pflanzlichen Opfern. Nie mit einem Menschen, nie mit diesem Messias, nie mit diesem Gottessohn, dass er sich opfert für sie. Es gibt ein Lied in unserem Liederbuch, ist uns allen bekannt, und da singen wir ganz klar und ganz deutlich und ganz unmissverständlich, in keinem anderen ist das Heil als nur in deinem Namen. Das bekennen wir, das bekennt die Christenheit, aber ob sie immer daran glaubt, das ist manchmal die Frage. Denn diese Botschaft ist ein Angebot. Es ist keine Pflichtveranstaltung, es ist ein Angebot. Lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wie bei der Nahrungsaufnahme. Es wird ein Prozess in Gang gesetzt. Und dieser Prozess der Versöhnung, der reicht bis in die Ewigkeit. Das ist diese Nahrung. Brot wirkt eine begrenzte Zeit, das hatte ich vorhin schon gesagt. Und wir haben davon gelesen, von dem Manna in der Wüste, dass die Israeliten gegessen haben. Und dass sie jeden Tag wieder neu einsammeln mussten, abgesehen mal vom Sabbat. Da haben sie am Tag vorher einsammeln dürfen. Interessant ist mir, als ich darüber nachgedacht habe, dass es war ja auch Brot vom Himmel. So wurde es damals bezeichnet. Das Manna hatte keine Alternative. Es war alternativlos. Die konnten nicht sagen, ja gut, wir haben die Wahl, wir können Manna essen, das ist vom Himmel, wunderschön, aber wir können auch. Nee, es gab kein Aber. Es gab außer Sand nichts weiter zu essen dort und Steine und das Manna. Und wer leben wollte und überleben wollte in der Wüste, musste dieses Manna nehmen und essen. Und ähnlich, denke ich, ist es auch heute. Das Angebot Jesu ist alternativlos. Wir leben in einer Welt, die eigentlich ewigkeitsfeindlich ist, also die ein Leben in Ewigkeit nicht vorsieht, die uns keinen Weg dazu aufzeigen kann. Im Gegenteil, alle Wege, die wir sehen, über die wir nachdenken können, werden in Gottesferne führen, werden in Verlorenheit führen. Es gibt nur einen Weg, der in die Ewigkeit führt. Wollen viele Menschen heute nicht gerne hören, weil sie sagen, das ist mir zu extrem. Die Juden hat es ja auch aufgeregt. Das ist mir zu einseitig. Wir können das also nicht finden, dass in der Bibel mehrere Wege uns genannt werden. Aber dieses Angebot muss aufgenommen werden. Es muss aktiv aufgenommen werden. Und da haben wir gelesen, viele von seinen Jüngern sogar fanden es für eine harte Rede. Diese Zuhörer waren damit gar nicht richtig einverstanden. Wenn es ums Essen geht, gibt es auch heute noch Streit, das wissen wir alle. Da gibt es, was man isst und wie man isst und wie man würzt, wie man nicht würzt. Also Essen bringt immer irgendwo Diskussionen mit sich. Auch damals war das also nicht anders. Im geistlichen Bereich ist es auch so. Das Aufnehmen des Wortes Gottes wird immer wieder Diskussionen hervorrufen. Auch unter uns. Das haben wir auch schon erlebt und erfahren. Der Johannes gebraucht hier ein Wort für Essen. Das bedeutet eigentlich zerbeißen, kauen. Also richtig aktiv mit den Zähnen arbeiten. Da muss man richtig dabei sein. Und wie wichtig das ist, dass ich aktiv dabei bin und aktiv Nahrung aufnehme, erleben wir gerade an unserem Enkel. Das ist jetzt, ich weiß gar nicht, 6, 8 Wochen alt. Und das hat noch nicht gelernt, dass es saugen muss. Die Mutter gibt sich alle Mühe, das Kind gibt sich keine Mühe. Das heißt, man muss ihm also die Milch in den Hals schütten, sonst schluckt er nichts runter. Ja, das ist ein großes Problem für die Mutter. Sie gibt sich Mühe, das Kind hat es noch nicht gelernt. Also wir hoffen, es wird es noch lernen. Es ist einfach noch klein und schwach. Vielleicht liegt es daran. Aber welche Probleme es gibt, wenn jemand keine Nahrung aufnehmen will. Oder dass er noch nicht richtig weiß und richtig gelernt hat. Und so ähnlich ist es auch bei uns. Wie empfinden wir denn eine Predigt? Wie kommt sie in der Predigt bei uns an? Zergeht sie auf der Zunge, so wie noch süßes Teilchen, schmeckt angenehm, ist nett. Bekomme ich Wort Gottes in kleinen Häppchen gegeben, zugereicht, so gerade, dass man sie gerade so runterkriegt und verschlucken kann, appetitlich angerichtet, oder ist es auch manchmal durchwachsen? Wir haben jetzt gerade Fleisch mit geholfen, mit einzutüten von einem geschlachteten Tier. Und da sieht man das auch. Es gibt Fleisch, was es durchwachsen ist. Und das lässt sich schlecht schneiden. Und man weiß, wenn man es dann gebraten hat, dann muss man auch bestimmte Stücke mehrmals beißen und andere vielleicht nicht. Ich kaue also lange an einem solchen Text herum, an einem solchen Wort. Oder vielleicht ist es auch mit bitteren Kräutern gewürzt. Das finden wir auch in der Bibel, diesen Ausdruck. Mit bitteren Kräutern. Wir kennen mehr den Begriff der bitteren Pille, die wir vom Arzt bekommen. Wo der Arzt meint, das brauchen Sie, um gesund zu werden. Und uns schmeckt das bitter. Aber ich muss sie schlucken, sonst wird sie mir nicht zur Hilfe sein. Es ist also mit dem Wort Gottes wie im wirklichen Leben. Es ist immer eine Gefahr einer einseitigen Ernährung vorhanden. Und so hatten das die Zuhörer von Jesus nicht erwartet, dass er sowas zu ihnen sagt. Die Juden haben sich aufgeregt, würden wir sagen, na gut, die Juden waren distanziert zu Jesus. Aber sogar seine Jünger haben sich aufgeregt, die Jüngergemeinde hat sich aufgeregt. Wie kann er denn nur sowas sagen? Wie ist denn das möglich? Aber unser Herr, und das ist erstaunlich, wenn wir das nochmal lesen und drüber nachdenken, der hat damit gerechnet. Ihre Erwartungen werden nicht erfüllt. Sie haben einen König erwartet und er redet von Tod und von Passion. Sie wollten sich vielleicht im Glanz des Messias sonnen, als seine Anhänger, als seine Mitarbeiter. Und nun ist aber eigenes Arbeiten gefragt. Und das klingt nicht so besonders. Und das ist nicht nur damals ein Problem gewesen. Das hat Paulus auch geschrieben. Das ist auch heute noch ein Problem, dass dieses Wort vom Kreuz denen eine Torheit ist, die das nicht akzeptieren und nicht daran glauben wollen. Er will uns zeigen, dass es eigentlich weg müssen oder dass die Juden damals weg müssen, seine Nachfolger weg müssen von diesem wirtschaftlichen Denken, von diesem politischen Königreich, was sie erwarten. Und nun der dritte Punkt, der uns in diesem Text gesagt wird. Auch wenn es jetzt so trostlos aussieht, es gibt Hoffnung. Wer an mich glaubt, sagt er, der wird dieses ewige Leben haben. Also, wer dieses Fleisch und dieses Blut, dieses Essen für sich festmacht, also der das Sterben Jesu für sich akzeptiert und ja, in sich aufnimmt, dem wird es eine Nahrung sein zum ewigen Leben. Und für den wird auch gelten, wo er sagt, und ich werde ihn am jüngsten Tag oder am letzten Tag auferwecken. Also selbst wenn, sagt er, selbst wenn ihr versterben werdet, ich lebe und ich werde euch auferwecken. Ich werde also da sein dann. Das buchstäbliche Essen und Trinken, das hatten wir gesagt, das nützt nichts. Und das hat man den Christen aber vorgeworfen, den ersten Christen, dass man gesagt hat, ihr habt ja Menschenopfer und ihr bringt Menschen um und ihr esst sie und trinkt das Blut. Das steht doch hier so. So kommt es, wenn man das falsch versteht, wenn man das anders auslegen will, falsch verstehen will, auch als unser Herr gesagt hat. Er sagt, meine Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Um die Worte geht es. Um das, was ich sage, geht es. Diesen Worten muss geglaubt werden. Diesen Inhalten muss geglaubt werden. Und diese Inhalte müssen beachtet werden. Und das meint er damit, das müsst ihr aufnehmen. Das müssen wir in unser Leben aufnehmen. Ich denke nochmal an dieses Bild, was wir mal hier gesehen hatten. Könnt ihr vielleicht noch erinnern, diese Bavaria-Buche, diesen riesigen großen Baum und das kleine Kind davor mit diesem Pflänzchen in der Hand. Da kann was wachsen, da kann was werden. Und nun kommt es, wie es kommen musste. Die Leute regen sich auf und gehen weg. Nicht alle glauben ihm. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und da sagt unser Herr, das ist normal. Wer das nicht glaubt, wer diese Verbindung nicht findet zum Vater, der geht weg. Der Vater gibt die Verbindung, der Vater gibt den Zugang. Das haben wir heute früh gelesen. Er will, dass alle gerettet werden. Das ist sein Wunsch, das ist die Basis. Deswegen auch nochmal dieser Sonntag, dieses Wort dieses Sonntags, Letare. Freut euch, er will, dass alle gerettet werden. Jeder, der hier sitzt, jeder, der noch nicht hier sitzt, jeder, der das hört. Es ist ein Zeichen des Erbarmens unseres Herrn, dass er hier in dieser Situation, als die Leute weggehen, als sie nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen, nicht verbittert ist. Es ist auch ein Ausdruck, ein Erleben der Passion, des Leidens, dass die, die er liebt, die er anspricht, mit denen er gerne unterwegs sein will, dass die einfach gehen, weil es ihnen nicht passt, was er sagt, weil sie nicht so konsequent das hören wollen und die Konsequenzen auch nicht tragen wollen. Wir haben in der letzten Bibelstunde von Petrus gehört, von dem Verrat, der so sicher war, gar nichts wird passieren. Jesus sagt zu ihm, ehe der Hahn kräht, hast du mich dreimal verleugnet, verraten. Obwohl unser Herr das weiß, und das ist, zeigt seine große Güte und sein großes Erbarmen, dass wir versagen und auch verraten. Also ist schon nicht so einfach, jemanden zu verraten. Ich meine, das ist schon heftig. Und wenn uns jemand mal verpetzt hat, das braucht lange, ehe wir wieder ein gutes Verhältnis zu demjenigen haben. Obwohl das also ist, bricht er von sich aus den Kontakt nicht ab. Er ist immer noch da und bietet seine Hand an, hat auch den Petrus dort in dem Hof, das lesen wir auch, dann angeschaut. Hat sich nicht abgewandt von dem Petrus, hat ihm eine Möglichkeit gegeben, das wieder zu ordnen und bereit zu bereinigen. Er erträgt es. Und wir haben die Möglichkeit, wenn es uns mal so geht wie dem Petrus, oder vielleicht auch wie den Jüngern hier, wo wir es nicht verstehen und begreifen, sagen, es ist uns zu hart, wir dürfen wieder zurückkommen und dürfen daran denken, dieses Wort vom Kreuz, das ist bleibend, das ist die bleibende Mitte und die steht einfach da. Wenn wir nochmal den Bogen spannen wollen und zusammenfassen wollen, dann ist vielleicht zu sagen, dass wir überlegt haben, welche Nahrung ist wichtig und richtig fürs ewige Leben, die also in das ewige Leben hineinreicht. Und wir hatten gemerkt, das war am Anfang so einfach. Man muss einfach nur Fleisch essen und Blut trinken und dann ist alles geritzt. Aber dann haben wir gemerkt, das war ein Missverständnis. Das war nicht so gemeint. Da war was ganz anderes gemeint. Es ging nicht um ein wörtliches Essen und Trinken, ein Aufnehmen, sondern es ging darum, seinen Sühnetod zu verinnerlichen, dass er in mir wirkt. Nicht nur gedanklich, das kann ich überschreiben, das hatten wir gemeint, aber dass es mich, überlegt es euch selber, dass es mich ganz durchdringt, mich ganz erfasst. Und dann der dritte Punkt, dass es bei aller Ablehnung, bei allen Schwierigkeiten, das Verstehens auch, Hoffnung gibt. Für alle, auch für Zweifler, auch für die, die momentan noch nichts damit anfangen können. Denn diese Freudenbotschaft, dieses Angebot, Letare, freut euch, das ist ein Programm für die ganze Welt, weltweit und für jeden. Amen.